Moin Moin Logistik, hallo zusammen bei Spotify, Deezer oder direkt auf unserer Homepage. Willkommen zu Folge 23. Mitten in der Corona-Krise wollen wir uns auch mal wieder anderen Themen widmen. Und vor allem wollen wir euch mal wieder andere Inhalte präsentieren. Ihr habt es heute Morgen schon gehört, die täglichen Sondersendungen stellen wir ab heute ein. Erste Mails an podcast@sitra-spedition.de haben wir dazu auch schon bekommen. Es freut uns, dass ihr auch unser tägliches Format ansprechend fandet. Aber es passiert im Moment nicht mehr so viel Neues, dass die Informationsdichte eines tägliche Sendung lohnt. Ab Dienstag startet ja unsere Mittagsrunde, pünktlich um 11.55 Uhr. Jeden Dienstag und Donnerstag erfahrt ihr Aktuelles aus der Logistik. Aktuelles zum Thema Digitalisierung besprechen wir aber heute mit unserem Gast. Er ist nicht aus Hamburg, hat noch nicht mal hier gelebt, aber mit Handel kennt er sich aus. Herzlich willkommen, Christian Höfling von Edeka Höfling.
Danke, dass ich hier sein darf, Merlin.
Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst. Ja, Franzbrötchen, das Thema immer als Opener in unserer Sendung. Erinnerst du dich an dein erstes Franzbrötchen?
Ja, ich glaube ja. Bestimmt, wo ich das erste Mal in Hamburg war, auf Besuch bei meiner Tante und bei meinem Onkel. Ich glaube, da war das die erste Begegnung mit dem Franzbrötchen, ja.
Du bist gebürtiger Bayer.
Das ist richtig.
Und dann hat es dich ja auch mal in den Osten verschlagen.
Das ist auch korrekt.
Und dann hat es dich irgendwann nach Ahrensburg bzw. Großhansdorf verschlagen und hier bist du dann auch sesshaft geworden.
Das ist richtig. Ja, im Grunde cool. Bin ich ein Mischlingsdeutscher.
Ein Mischlingsdeutscher, sehr gut, ja. gibt es in Ahrensburg gibt es auch Franzbrötchen? Wo gibt es die besten Franzbrötchen für dich?
Also die besten Franzbrötchen habe ich damals gegessen, wo ich noch in Hamburg zur Schule gegangen bin, auf dem Hauptbahnhof. Die waren schon richtig sapschig und das war das, was lecker ist.
Sehr gut, ja, das muss so sein. Es gibt zwar immer noch die Verwirrten. Schöne Grüße an Florian Dörries von der TU, der Meinung ist, Franzbrötchen, ich kann es kaum aussprechen, müssen trocken sein, aber dem ist nicht so. Der Mehrheitsentscheid ist jetzt schon deutlich, Franzbrötchen müssen schön sapschig sein. Ne? Du bist ja nicht direkt in den Einzelhandel gestartet, sondern du hast ja erstmal gedient, wie man so schön sagt. Du warst ja bei der Bundeswehr. Wie kommt man als Soldat in den Einzelhandel?
Ja, also das ist jetzt nicht ganz so richtig. Ich habe einen ganz normalen mittleren Reif für Schulabschluss gemacht. Hab dann Kaufmann im Einzelhandel gelernt und dann hat mich die Wehrpflicht gerufen und daraufhin habe ich gesagt, Bundeswehr, finde ich eigentlich ganz toll, möchte Berufssoldat werden und bin dann Zeitsoldat geworden.
Wie lange Jahre warst du?
8 Jahre. Oha. Dann war die Hüfte kaputt und dann war Ende der Karriere bei der Bundeswehr auf jeden Fall.
Was hast du beim Bund gemacht?
Beim Bund war ich Versorger, Logistikbereich, Stabsabteilung 4, oh, das ganz normal sein. Versorger.
Und Ufze, Stufze und der Feldzivil gescheitert beim Bund ein Held oder was warst du?
Ja, Neckermann, Stufz. durch meine Berufsausbildung, man musste ein bisschen kämpfen damit, aber man hat sich durchgebissen.
Ja, kurz zur Erklärung für die Nichtgedienten. Neckermann-Stufze sind also Stabsunteroffiziere, die aufgrund einer vorherigen Ausbildung schneller befördert werden und einfacher zum Stabsunteroffizier wurden. Werden manchmal so ein bisschen belächelt, aber trotz alledem auch dort qualitative Führung in der Truppe. was fasziniert dich an deinem Job?
Ja, an den derzeitigen, also habe ich ja damals ja auch schon fasziniert, das ist der Umgang mit den Menschen. Auf der einen Seite der Umgang mit den Menschen, auf der anderen Seite, ja, ich esse gerne, gutes Essen, trinke auch gerne einen Schluck Wein dazu, guten Wein und ich arbeite gerne mit Lebensmitteln einfach.
Das heißt, für dich ist die Faszination einfach in dieser Gemengelage mit dem Kunden zu interagieren, ihn dabei auch zu unterstützen und halt auch so ein bisschen für die Produkte zu brennen und da irgendwie Spaß dran zu haben.
Genau, das ist korrekt so. Also Kundenberatung steht bei mir immer ganz vorne. Jedes gute Essen braucht einen guten Wein und Kunden wollen dann auch beraten werden, woher kommt der Wein, wie schmeckt der Wein, aber auch andere Sachen, was kann ich zum Beispiel aus dem Brisket machen oder. Da gibt es verschiedene Ansätze.
Ja, kommst du denn zu solchen Dingen? Wie muss man sich denn die Arbeit eines Geschäftsführers im Einzelhandel, gerade wenn man für 2 Filialen verantwortlich ist, vorstellen?
Ja, mittlerweile sind es 2 Filialen, das ist richtig. Es hat sich viel verändert. Also mit einer Filiale, da war man wirklich noch im Geschehen dabei, man war wirklich auf der Fläche dabei, direkt hautnah beim Kunden. Das hat sich jetzt mit der zweiten Filiale so ein bisschen relativiert. Man hat jetzt mehr so die Führungsposition noch mehr eingenommen im Background. Sprich, man ist halt für die Warendisposition da, für die Abläufe da. Man hat aber auch Zeit, sag ich mal, dennoch auf der Fläche ab und zu mal mit drauf zu sein, dennoch die Kunden anzusprechen, ich sag mal so den Entertainment-Faktor so ein bisschen rauszukitzeln. Ja, es hat sich ein bisschen verändert, ja.
Wenn du jetzt ein Jahr nicht arbeiten müsstest, ne, was würdest du tun?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, kommt das gar nicht dazu, dass ich ein Jahr nicht arbeiten werde? Ja, ich glaube, dann wäre ich krank. nee, jetzt mal Spaß beiseite. Ich weiß nicht, Weltreise würde ich definitiv vielleicht mal antreten. So mal wirklich alles sehen auf der Welt. Das wäre so ein Träumchen noch, ja.
Wie verbringst du deine Freizeit? Die wird ja bestimmt nicht so exorbitant sein, also dass man so viel freie Zeit hat. Aber was machst du dann?
Ja, bin Familienvater mit zwei Kindern und die sind auch schon ein bisschen größer und die fordern dann einen Vater schon ganz gut in der freien Zeit, die man so hat, so Sonntag oder abends mal für ein, zwei Stunden.
Das ist cool. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass wenn die Frage nach der Freizeit gestellt wird und jemand antwortet, ich habe zwei Kinder, dass die Frage damit beantwortet ist. Also da braucht man gar nicht erst noch ausholen, sondern das ist dann halt klar, nichts macht man ansonsten. Ja. Digitalisierung ist ja jetzt auch ein Thema in vielen Branchen, nicht nur bei uns in der Logistik, sondern natürlich auch im Einzelhandel. Ne? Welche Herausforderungen entsteht im Einzelhandel eigentlich durch die Digitalisierung?
Ja, die Herausforderung ist eigentlich, das mit den Arbeitskräften auch oder mit den Mitarbeitern irgendwo zu verbinden, dass die halt damit auch zurechtkommen mit der Digitalisierung. Ich sag mal, im Einzelhandel hat man häufig der Altersdurchschnitt ist so, ja, gen über 40, häufig noch so. Auch bei mir in beiden Unternehmen. Und Computer wurde immer belächelt von den ganzen Leuten, weil die Konzentration lag halt auf der Fläche beim Kunden. Und mittlerweile verlagert sich das so ein bisschen. Man ist zwar auf der Fläche, man macht aber nicht mehr viel mit Papier, sondern man tauscht das Medium jetzt einfach mittlerweile aus. Das Papier jetzt zu einem Gehäuse werden, wo Elektronen drin sind und ein CPU und man über Apps alles steuert.
Das erfordert natürlich von uns Führungskräften auch immer eine bestimmte Art, Dinge anzugehen. Digitalisierung bedeutet ja auch Change Management. Das bedeutet ja auch, mit gutem Beispiel voranzugehen, Ideen zu liefern und zu zeigen, wo diese Veränderung schon spürbar ist. Hast du irgendwie einen persönlichen Bezug zu diesem Thema Digitalisierung oder Modernisierung, wo du sagst, ja, das fällt mir dann aber auch einfach, weil...
Ja gut, ich sag mal, ich bin jetzt so ein Jahrgang, ich bin mit Computertechnik aufgewachsen, bin sehr technikaffin. Es gilt jetzt, die Mitarbeiter mitzunehmen in diesem, ja, man kann auch sagen, es ist ein Change Management, dass man da die Mitarbeiter jetzt wirklich mitnimmt und... ja, den die Technik halt so jetzt mittlerweile so beibringt, obwohl sie eigentlich jetzt alt sind oder wie auch immer.
Also du siehst dich da auch in so einer Vermittlerrolle.
Ja, definitiv. Also ja. Es ist keine, so eine, ist keine, ja, ist jetzt nicht so wie in der Schule, wo man jetzt so jemandem was beibringt, sondern man versucht es irgendwo mit Charme irgendwo beizubringen. Ey, das ist eine Computermaus, da brauchst du keine Angst vor haben, die läuft nicht weg, wenn du sie anfährst oder irgendwie so. Es ist eine Herausforderung. Ja. Die dahin zu bringen.
Das bedeutet aber auch immer, dass man ein Stück weit mehr informiert sein muss als die Mitarbeiter, um dann halt auch als Moderator auftreten zu können. Wie informierst du dich über mögliche Neuerungen? Wie orientierst du dich eigentlich in dieser gigantischen Welt der Apps, der neuen Gadgets und so weiter, um dann halt auch herauszufinden, okay, das ist cooler Kram, der würde uns weiterhelfen?
Ja, ich sag mal, viel bin ich unterwegs, sag ich mal, im Internet auf verschiedenen Foren, die sich mit irgendwelchen Apps beschäftigen. Auf YouTube bin ich ganz viel, guck mir da auch Videos an, Selbststudium auch, sei es, wenn es um neue Programme geht, Microsoft, Office, irgendwelche Apps, die man benötigen könnte, kann. Man guckt sich auch vieles ab von Kollegen, mit denen man ein bisschen spricht, so im Austausch dann steht. Dann sagt der eine, ja, die To-Do-App ist besser als die To-Do-App, probier die doch mal aus. Oder also da versucht man sich selber schon viel beizubringen.
Nun ist es ja so, dass die Startups in vielen Branchen für viel Furore sorgen. Ne? Fühlt sich der Einzelhandel, fühlst du dich bedroht von irgendwelchen Startups? Gibt es da irgendwelche Entwicklungen, wo du sagst, da müssen wir aufpassen oder die haben Ideen, die müssen wir ganz schnell adaptieren?
Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich fühle mich jetzt nicht bedroht durch die Startups. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, die Startups aus den Augen zu verlieren als Händler. Das definitiv. Natürlich bringen sie auch wieder Neuerungen reich. Und also ich arbeite gern mit Startups zusammen. Mhm. Also es gibt bei der Edeka auch eine Plattform, da können sich Startup-Unternehmen auch einschreiben, sage ich mal, mit ihren Ideen, wo man dann als Händler sagen kann, ja, ich möchte mit dem Startup-Unternehmen zusammenarbeiten, ja oder nein. Man darf sie halt nicht aus den Augen verlieren. Und die bringen ja auch gute Sachen auf den Markt. Die verändern auch das, sag ich mal, die Lebensmittelbranche auch in vielen Phasen. Also es gibt verschiedene Gin-Anbieter, verschiedene Spirituosen-Anbieter, die man so eigentlich gar nicht kannte, aber durch dieses Portal, sag ich mal, dann kennenlernt. Und die sich hinten herausstellen, dass sie auch dann eine hohe Umschlagshäufigkeit haben in den Produkten selber.
Das stimmt. Also gerade solche Startups, die dann mit einer sinnvollen Idee unterwegs sind, ne? Das ist ja wirklich eine Geschäftsidee, die man auch unterstützen kann, die dann, wo man ja auch sagt, okay, das funktioniert auch in der Zusammenarbeit. Ne? Wir haben aber, also wir in der Logistik erleben ja aber manchmal halt auch Startups, die sich halt positionieren, die halt sagen, guck mal, wir machen das, was ihr macht, aber viel, viel besser und. Und wenn man dahinter die Kulissen schaut, dann merkt man halt oft, ah, da ist mehr Schein als Sein hinter. Und in anderen Branchen haben wir das ja auch erlebt, ob das jetzt irgendwelche Lieferdienste oder sowas sind, ne? Wo der Erfolg maßgeblich davon abhängt, ob man Verschwendung reduziert. Und das zwar natürlich in einem gewissen ungesunden Maße, das sehen wir halt auch bei fragmentierten Arbeitsverhältnissen, also ob das jetzt so Lieferheld, Lieferando, diese Branche ist, wo es halt also darum geht, dass die Fahrer irgendwie in 3 oder 4 Stunden Blöcken versetzt arbeiten müssen und dazwischen dann halt aber nicht bezahlt werden und das alles schon sehr, sehr fragwürdig ist. Solche Startups, ne, da muss ich halt auch sagen, da ist kein Mehrwert für die Gesellschaft drin. Mhm. Hat aber jemand eine tolle Geschäftsidee, ne, ist sehr innovativ, ohne dass das auf dem Rücken von anderen ausgetragen wird, ne, dann ist das natürlich total großartig und insbesondere dann, wenn es darum geht, neue Produkte zu generieren. Also da gibt es ja im Lebensmittelbereich großartige Beispiele. Ob das jetzt so auf der Gin-Welle war, da gab es natürlich ganz, ganz leckere Sachen, die dann da rausgekommen sind. Aber auch gerade so in der Fleischverarbeitung, ne, da gibt es ja jetzt auch so Sachen. Der Mo aus unserem von unserem digitalen, genau, Lagerfeuer, ja, oben auf dem Dach, ne, die jetzt mit One Beef wirklich coolen Kram auch anbieten. Das finde ich ja, ich meine, gut, die sind keine Startups, ne, aber das finde ich dann intelligent, das finde ich dann irgendwie schön. Das mag man dann halt als Kunde auch, wenn man da einfach ein gutes Gefühl bei hat. Und deswegen kann ich das auch verstehen, dass man dann auf so einer Plattform sich dann auch eher dafür interessiert. Was sind denn so deine digitalen Maßnahmen zur Entwicklung deines Unternehmens?
Ja, meine Maßnahmen waren einfach, ich bin eher so ein Papierhasser. Also ich mag es nicht, mit Papier zu arbeiten. Das ist nicht mein Medium. Und das Einzige, was ich probiert habe, ich habe mir jetzt keinen Berater geholt ins Unternehmen oder sonst irgendwas, der mir gesagt hat, das ist das Beste, mach mal dies, mach mal jenes. Wir haben testweise mal was ausprobiert, mit Apps zu arbeiten. Wir haben versucht, einfach das Medium auszutauschen. Ich sag mal, früher im Liefergeschäft zum Beispiel ist das beste Beispiel bei uns. Kundenbestellungen wurden per Hand auf Zettel aufgeschrieben, man konnte die Handschrift nicht mehr lesen, man konnte dies nicht, man hat häufig Rückfragen gehabt. Und dann haben wir uns im Team halt zusammengesetzt und haben uns überlegt, wie können wir das Medium Papier mit Handschrift austauschen gegen irgendwas, was jeder lesen kann und was jeder bedienen kann. Darauf sind wir dann gekommen, dass wir den Lieferservice komplett mit Tablets ausstatten. Und ich sag mal, mit einer das ist vielleicht ein bisschen lustig, ist jetzt keine hochtrabende Software. Es ist eine ganz normale To-Do-App, die wir benutzen im Liefergeschäft, wo wir den Namen und die Daten von den Kunden eintragen mit dem, was sie geliefert haben wollen. Dann haben wir sogenannte Runner im Unternehmen, die picken die ganze Ware von den Kunden aus den Regalen raus, haken das dann ab. Und wir können zu jeder Zeit in dieser App device-unabhängig eigentlich gucken, wie ist er, wie weit sind die Bestellungen, können wir jetzt schon ausfahren, ja oder nein. Und so haben wir uns halt im Unternehmen quer durchgetastet, was ist gut, was ist nicht so gut, was war gut, was können wir noch verbessern. Und so haben wir uns halt die Methode momentan rausgeangelt, viel auf Tablet auszulagern. Und ich sag mal, wir sind jetzt mittlerweile, ich würde jetzt mal sagen, 90%, 95% papierlos im Unternehmen.
Das ist ja eine Quote, die sich viele andere Unternehmen wünschen würden, ne?
Ja, also was wirklich noch aufgehoben wird, ist massig wirklich Verträge, die wirklich physisch auch da sein müssen. Also ich sag mal Mietverträge oder sonst irgendwas, das ist wirklich noch physisch da. Darlehensverträge, wenn man welche hat, ist auch noch physisch alles da. Lieferscheine sind komplett 100% digitalisiert. Da ist das Papier eigentlich nur der Datenüberträger ins digitale Netz und dann verschwindet der Rest im Papierkorb hinterher. Rechnungen werden mittlerweile nur noch, sag ich mal, auch noch ein bisschen aufbewahrt, weil der Steuerberater es gerne noch so hätte. Bräuchten wir aber nicht. Wir arbeiten mit Dativ-Unternehmen online und auch eine super Plattform, mit der wir eigentlich auch wirklich beleglos arbeiten kann.
Wer bei dir in Ahrensburg in den Markt geht, wird seit einigen Tagen von einem neuen Mitarbeiter, der irgendwie 1,20 Meter, 1,30 Meter groß ist und extrem hellhäutig ist, angesprochen. Wer ist das?
Ja, das ist der Pepper. Ich glaube auch, Merlin, das reißt momentan auch nicht ab. Also ich wollte diesen elektronischen Helfer-Line eigentlich erst 2022 an Start bringen mit meinem Neubauvorhaben, was wir haben mit dem Arrangement mit der Edeka zusammen. Habe mich durch die Corona-Krise entschieden, ihn doch früher ins Unternehmen zu holen, weil mir das Gesabbel an den Kassen einfach total auf den Keks ging. Die Mitarbeiter konnten nicht richtig effizient arbeiten, haben sich auch drüber aufgeregt und somit kam dieser Roboter in unser Unternehmen. Und der Roboter steht im Kassenbereich, erzählt den Kunden über die Sicherheitsvorkehrungen, die wir im Unternehmen haben, mit den einzelnen Phasen, die es in der Kassenzone auch zu beachten gibt. Und ich hätte auch nie in den kühnsten Träumen nie damit gerechnet, dass irgendwie auf einmal RTL, Sat.1 oder irgendwas von Kabel.1, irgendjemand von denen zu mir kommt und sagt, Herr Höfling, wir möchten ein Interview mit Ihnen haben. Hätte ich nie mit gerechnet. Ich kann mich seit einer Woche kaum mehr davor retten. Also die Presse kommt, Hamburger Abendblatt, wir waren in der Stuttgarter Zeitung vertreten, in der Süddeutschen Zeitung. Also es geht wirklich von Nord bis Süd und ich weiß gar nicht, was mir geschieht momentan.
Ja, der Roboter ist ja natürlich auch lernfähig, wenn ich das richtig verstanden habe. Der soll jetzt ja also in den nächsten 3 Jahren auch noch deutlich mehr Aufgaben übernehmen.
Ja, also es ist halt auch was Digitales wieder, was Neuartiges, was es, sag ich mal, in anderen Branchen gibt es das schon ein bisschen länger oder wird länger erforscht in den Branchen schon. Altenheime, Hospitale, was habe ich noch gehört? Hasper hatte auch schon mal so einen Roboter im Eingangsbereich stehen. Aber es gab halt noch keinen Lebensmittelhändler, bis auf ich jetzt und noch einer, der danach auch noch mitgezogen ist, die sich getraut haben, einen Roboter zum Einsatz zu bringen. So, und ich bin jetzt auch, würde ich jetzt mal behaupten, der Einzige, der den Roboter jetzt auch weiter benutzen möchte, auch nach der Corona-Krise. Er hat künstliche Intelligenz, die muss man halt jetzt, sag ich mal, in dem nächsten Step auch richtig einsetzen und nicht fehl einsetzen. Also ich mag jetzt, dass der Roboter nicht die Kunden erkennt und dass man da irgendwie Gesichter abspeichert oder irgendwie gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt, da habe ich keine Lust zu. Er hat eher eine beratende Funktion. Wenn der Kunde Fragen hat, kann ein Roboter fragen, wo finde ich das Produkt? Dann wird es ihm erstmal jetzt gezeigt auf einer Karte demnächst, wo er das findet. Und ich sag mal, in der Zukunft durch die künstliche Intelligenz kann er natürlich auch an das Warenwirtschaftssystem hinterher mit angeschlossen werden. Kann dann dem Kunden auch sagen, tut mir leid, das Produkt ist jetzt schon leider vergriffen, kommt aber dann und dann wieder. Also da in die Richtung ist da viel zu machen noch, ja.
Ja, großartig. Also das stelle ich mir wirklich witzig vor, wenn da eine Anlaufstelle für den Kunden ist, wo man seine Fragen sofort beantwortet bekommt, weil das ist natürlich für die Mitarbeiter auch schwierig, ne? Auf der einen Seite müssen sie die Regale auffüllen, müssen Lieferungen entgegennehmen und all die Tätigkeiten machen, die man als Kunde nicht wahrnimmt. Und wenn man dann als Kunde ein Bedürfnis hat, dann ist natürlich der Mitarbeiter da auch immer in so einer Zwickmühle. Und da kann so ein Roboter natürlich helfen.
Total. Definitiv. Häufig habe ich die Fragen auch bekommen, ja, muss jetzt ein Mitarbeiter das Unternehmen verlassen oder irgendwie sowas, deswegen, weil ich dann auch irgendwann mal angefangen habe zu sprechen, wenn das Pilotprojekt mit dem einen Roboter eigentlich ganz gut verläuft, kann man vielleicht auch einen zweiten oder einen dritten mit ins Unternehmen reinnehmen. Und dann kamen halt die Fragen, welcher Mitarbeiter muss jetzt gehen? Ich habe, gleich von Anfang an gesagt, das ist ein Medium, was wir jetzt einsetzen als beratende Funktion. Da muss keiner Angst haben um seine Arbeitsplätze, die er jetzt verliert, weil der Roboter wird einfach keinen menschlichen Körper an der Kasse ersetzen können. Das ist einfach so. Gut, es gibt Kassen unbemannt, das ist richtig, wo der Kunde selber scannt. Das gibt's, ist in meinem Unternehmen auch noch nicht. Also ich setze immer da so auf die Person, die dahinter sitzt und auch die Arbeit dann auch leistet.
Das ist leider eine teilweise auch berechtigte Angst von Mitarbeitern, dass durch digitale Maßnahmen oder durch neue digitale Techniken Mitarbeiter freigesetzt werden, wie man es ja irgendwie schöner formulieren könnte. Aber es ist ja meistens auch wirklich so, dass das überhaupt keinen Bestand in der Planung hat, bei uns ja auch nicht. Wir haben ja auch viel automatisiert und wir haben ja nicht einen Arbeitsplatz deswegen verloren, sondern ganz im Gegenteil, wir konnten die Arbeitsplätze aufwerten. Ne? Also die Produktivität ist gesteigert. Ne? Die Leute machen viel höherwertige Arbeit, als das vorher der Fall war. Und das ist ja so ein Aspekt, der immer ein bisschen hinten ansteht, obwohl das ja eigentlich das ist, was Digitalisierung auch so toll macht, ne? Weil wir sind halt in der Lage, Arbeit aufzuwerten. Wir können also die Fähigkeiten von Mitarbeitern noch ganz anders nutzen. Das ist ja auch für die Mitarbeiter am Ende dann ein Riesengewinn.
Das ist richtig. Also ich glaube schon, man muss es mal anders sehen. Also ich sag mal, wir sind da ja, sag ich mal, so ein bisschen im Change Management ja auch ein bisschen drin. Change Management hat was mit Veränderung zu tun und besonders unsere oder meine älteren Mitarbeiter, bei Veränderungen sind die eher so ein bisschen allergisch dagegen. Und man muss sie halt, da muss man wirklich als Vermittler da sein, als Berater da sein, ihnen die Angst nehmen, dass da eigentlich jetzt nichts Schlimmes passiert. Es soll eine Erleichterung bieten. Auf der einen Seite, sage ich auch mal, effizienter werden, die Abläufe an sich und kein Mitarbeiter ausgetauscht werden, sondern er soll vielleicht Freizeit bekommen, um sich vielleicht fortbilden zu können, um andere Tätigkeiten wieder wahrzunehmen, die vorher halt durch diese beratende Tätigkeit, durch den Mitarbeiter vernachlässigt worden sind. Also deswegen wird kein Mitarbeiter entlassen.
Ja, das sind für mich auch die wesentlichen Vorteile der Digitalisierung. Na ja, wir haben eine Produktivitätssteigerung, es ist aber die Frage, wie nutzen wir sie? Und es geht jetzt nicht darum, den gleichen Ertrag mit weniger Mitarbeitern zu machen, sondern ich finde eigentlich das Charmante dabei, Freiräume zu schaffen, ne? Freiräume für eine Weiterentwicklung zu schaffen, dadurch aber vielleicht auch ein ganz anderes kreatives Potenzial in den Firmen zu heben und dadurch halt auch Mitarbeiter so ein bisschen zu befähigen, mehr Einfluss zu nehmen auf ihr Unternehmen, ne? Also noch mehr Input geben zu können und sich halt dadurch aber auch wieder selbst zu verwirklichen. Das ist ja etwas, was ich für meine Arbeit immer ganz wichtig empfinde, mich zu verwirklichen, nicht so mein Ding zu machen, sondern einfach, dass ich halt weiß, okay, das, was ich mache, das hat jetzt auch einen gewissen Wert. Das ist eine gewisse sinnvolle Tätigkeit, die ich hier mache. Und das geht halt einfach nicht darum, irgendwas abzuproduzieren, sondern ein Teil von mir in ein Produkt einfließen zu lassen oder in eine Dienstleistung einfließen zu lassen. Ne? Mhm. Und das hat auch viel mit Selbstbestätigung zu tun. Und ich glaube, das ist etwas, was vielen Mitarbeitern auch fehlt. Ne? Also Unzufriedenheit im Arbeitsleben resultiert ja oft auch daher, dass die Mitarbeiter so das Gefühl haben, sie spielen keine Rolle. Das ist ja auch die Frage der Identität. Ja, je größer das Unternehmen ist, ne, desto eher haben ja auch die Leute immer so das Gefühl, nur eine Nummer zu sein. Ne? Mhm. Je mehr man sie halt auch an Dingen beteiligen kann, ne, umso weniger haben sie halt das Gefühl, einfach nur eine Nummer zu sein, sondern ein Bestandteil einer sozialen Gemeinschaft auch zu sein, mhm. ne, die sinnvoll auf dem Ziel hinarbeitet. Das ist so immer so mein Antrieb, wenn es um Digitalisierungsfragen geht, weil das sind die großen Vorteile. Ne? Dadurch verändern wir wirklich was. Weil ich meine, großartige Zahlen oder bessere Zahlen, die kriegt man auch über andere Wege hin. Also da kannst du dann irgendwie billiger einkaufen oder intelligenteres Pricing machen oder. Aber das ist dann immer irgendwie zur Last von irgendjemandem. Und dann finde ich es halt schon besser, wenn man digitale Methoden oder digitale Techniken nutzt, um dann halt nachhaltig, ohne Schaden anzurichten, einfach die Situation verbessert. Mhm. Wie nehmen deine Mitarbeiter diese ganzen Veränderungen wahr? Also Umstellung von Papier aufs Digitale, da steht ein Roboter in der Kassenzone. Das ist ja jetzt für den einen oder anderen herausfordernd, möchte ich meinen.
Zum Glück ist das ein Podcast, man sieht mein Grinsen jetzt gerade nicht. Ja, da sind wir wieder beim Alter. die Jüngeren, sage ich mal, die finden es toll, weil sie sehen die Vorteile da drin. Die Älteren sehen eher das so da drin, ah, das war seit 20 Jahren so, das war doch gut so, wie es war. Und merken das dann, sage ich mal, erst nach 3, 4, 5, 8, 10, 12 Wochen, ah ja, ist doch besser geworden jetzt. Das mit dem Roboter zum Beispiel, anfangs, die älteren Mitarbeiter haben das belächelt, haben gesagt, ah ja, das ist ja toll, dass ein Roboter jetzt steht und das sagt, wird sich eh nichts ändern. Da haben sie es relativ schnell gemerkt, dass nach 2 Tagen, sag ich mal, eine Besserung sich eingestellt hat an den Kassen und die wirklich sich wieder auf ihr Kassensystem konzentrieren konnten und nicht Fragen zu Einkaufswegen, Abstandsregeln von Kunden beantworten mussten. Das haben sie da recht schnell gemerkt. Aber ich sag mal, wo wir angefangen haben, mit Tablets zu arbeiten, musst du dir wirklich vorstellen, Merlin, da kommt ist eine ältere Mitarbeiterin, die hat noch im schlimmsten Fall ein Mobiltelefon mit Tasten oder irgendwie so. Und der musst du dann erzählen, wie geht das Tablet an, wie bediene ich eine App, wie sind die Gesten auf so einem Tablet überhaupt mit den Fingern und so weiter. Was, sage ich mal, ein 16-Jähriger, 17-, 18-Jähriger, vielleicht auch ein Auszubildender, aus dem FF schon kann, ohne ihm was zu erklären. Und das ist halt so die Symbiose, die man irgendwie so finden muss jetzt. Aber ich sag mal, in vielen Fällen, ich sag mal, aus Steinberg ist jetzt der ältere Markt, den ich habe, da hat sich das relativ schnell eingestellt, dass auch die älteren Leute da oder die älteren Mitarbeiter eigentlich recht fix mit den Systemen auch arbeiten konnten. Auch mit Tastatur schreiben, Maus bedienen, Computer hoch, runterfahren. Die haben sich da schnell dran gewöhnt, ja, es geht flott.
Was halt ganz wesentlich ist, bei der Einführung neuer digitaler Techniken oder von Gadgets oder neue Programme oder so, ist immer wichtig zu erklären, warum macht man das Ganze eigentlich und vor allen Dingen halt auch die Vorteile für den Mitarbeiter ganz klar aufzuzeigen. Wir haben ja im letzten Jahr ein neues Transportmanagementsystem eingeführt und da war das halt auch sehr, sehr gut, dass wir damit begonnen haben, erstmal zu erklären, warum wir das überhaupt machen. Ja. So, weil einfach nur ein Programm vorgesetzt zu bekommen und zu sagen, ja, das wird jetzt genutzt, ne? Das löst doch bei niemandem große Motivation aus. Ne? Aber erzähle ich, warum ich das mache, ne? Und zeige ich die Vorteile auf, ne? Dann ist natürlich die Annahmewahrscheinlichkeit viel, viel größer, dass auch die Mitarbeiter mit der nötigen Motivation daran gehen. Und dann fängt es auch an, Spaß zu machen. Also wir können jetzt nach einem halben, dreiviertel Jahr schon sagen, dass jetzt auch die Motivation und die Bereitschaft, dieses Programm zu verbessern, weil das ist ja auch etwas, Digitalisierung ist ja nicht damit umgesetzt, indem man ein neues Programm oder ein neues Device eingesetzt hat, sondern das ist ja letztendlich sowas wie ein Meilenstein, der relativ am Beginn ist und dann geht's ja weiter. Ne? Wir müssen ja das, was wir machen, dann kontinuierlich verbessern und dafür ist es halt wichtig, dass die Mitarbeiter von der Technik begeistert sind, dass sie angenommen wird. Ja. Und das können wir jetzt halt sagen, nach einem Dreivierteljahr, ne, wir kriegen so viele Ideen aus der Belegschaft, wo es dann einfach geht, guck mal, das könnte man doch anders machen, warum können wir das nicht automatisieren oder. Ja. Bei Alex, unserem Projektmanager, ne, seine To-Do-Liste ist voll mit Ideen und das ist cool, weil dann merkt man halt, hier bewegt sich was, hier entwickelt sich was, ne? Ja, genau. Und hier sind die Leute halt auch dabei und das ist etwas, wo ich mich auch sehr darüber freue, weil das zeigt halt einfach, dass Digitalisierung nicht bedeutet, Mitarbeiter irgendwie abzukanzeln oder zu degradieren oder sonst irgendwie, sondern genau darum geht es, ne? Die Mitarbeiter zu befähigen, ihr eigenes Werkzeug zu designen, mit daran zu arbeiten, wie man arbeitet, ne? und da auch die Erfahrung viel besser nutzen zu können, als das irgendwie vor 5 oder vor 10 Jahren der Fall war. Deswegen finde ich es total toll, was du so berichtest. Ne? Was würdest du noch gerne in der Digitalisierung umsetzen? Was hast du schon irgendwie eine Idee, wo du sagst, ey, wenn wir das mal hinkriegen, das wäre richtig toll.
Also gut, was jetzt neu kommt, ist ein neues Warenwirtschaftssystem, was wir jetzt demnächst einführen. Das wird in der Mitte des Jahres sein, wenn Corona dann mal vielleicht vorbei ist oder sich vielleicht mal alles ein bisschen bessert und alles mal ein bisschen offener wird wieder. Also es ist ein neues Warenwirtschaftssystem geplant. Wenn das so funktioniert, dass auch die automatische Disposition, die dahinter steht, auch alles wirklich reibungslos funktioniert, da bin ich schon hellauf begeistert. Das, was die Kollegen mir berichten, die das System schon nutzen, die sagen, das sind Welten zwischen dem alten und dem neuen System. Es ist effektiver, es ist schneller. Es passieren weniger Bestellfehler, die man auf der Fläche wacht, weil sonst war es immer so, dass man aus dem Bauchgefühl heraus immer mit einem Bestellgerät durch die Gegend gelaufen ist und hat gesagt, na, gefühlt ein, könnte aber auch 2 sein und vielleicht war 2 dann doch zu viel. Also das System, wenn das kommt, bin ich eigentlich auch schon hellauf begeistert, weil dann sind wir viel flexibler auf der Fläche, können auf Fragen noch besser eingehen, können auch noch schneller sagen, was im Zulauf ist und was nicht und warum auch nicht kommt vielleicht. Ja, das befähigt die Mitarbeiter für ganz andere Möglichkeiten auf einmal wieder. Und wenn das funktioniert, ist das cool.
Bietet ja auch einen deutlich höheren Kundennutzen. Wenn ich mir mal überlege, weniger Bauch, mehr Kopf, vielleicht auch weniger Bauch, mehr Datenanalyse, genau. Wäre das natürlich auch total spannend. Also ich stelle mir das halt als Kunde großartig vor, weil es gibt so ein paar Produkte, die ich regelmäßig kaufe, die aber scheinbar heiß begehrt sind, weil jedes dritte Mal, wenn ich die kaufen möchte, gibt es die nicht und ich spreche da nicht vom Klopapier in Krisenzeiten oder so.
Hefe auch nicht, hoffentlich.
Nein. Gibt es aber beides wieder, oder? Hefe, Klopapier und so? Oder ist da immer noch mal?
Immer noch ein bisschen schwammig alles. Also es gibt immer noch Warenverzug bei Klopapier, bei Hefe, bei Mehl. Stellenweise bekommt man dann wieder ein bisschen was. Und vom bisschen meine ich auch ein bisschen. Also gestern haben wir zum Beispiel eine Hauptlieferung bekommen. Das war eine halbe Euro Palette Klopapier. Die hat genau, ich glaube, 15 Minuten gehalten. Dann war sie auch schon wieder ausverkauft. Die kommen einfach nicht nach, weil ich sag mal, man hat begrenzte Frachtkapazitäten, die man an Anzahl X an LKWs hat, hat aber dann noch hinter den LKWs, wenn die voll ausgelastet sind, noch 800 Paletten, die man auch noch eigentlich noch ausliefern müsste, hat aber nichts mehr zum Liefern. Per Flugzeug kommen die ja noch nicht.
Nee. Wobei das Logistikproblem gar nicht in den LKWs, glaube ich, besteht, weil wenn ich auf den Markt schaue, haben wir im Moment einen wahnsinnigen Überhang am Laderaum. Ich glaube, dass es da halt auch so ein bisschen um die Taktung geht. Ne? Also wer sich da ein bisschen informieren will, kann sich mal über den Bullwhip-Effekt informieren. Das wird irgendwie ganz anschaulich auch im Internet erklärt, warum es jetzt überhaupt zu solchen Verknappungen von einigen Produkten kam. Total gut. Also googelt mal Bullwhip-Effekt, schadet auf keinen Fall, macht nicht blöder. zum anderen, was ich aber eigentlich sagen wollte, ich würde das toll finden, wenn ich dann halt im Markt bin, deinen Roboter anspreche und der mir dann halt sagt, du, pass auf, das und das Produkt, ne, das ist zurzeit nicht da, wird aber übermorgen geliefert, ne, und man dann noch ganz anders interagieren kann damit, fühlt sich einfach besser an. Man geht natürlich ohne Produkt raus, das ist schade und das nervt einen dann auch bestimmt ein bisschen an, ne, aber man hat zumindest so das Gefühl, okay, es wird sich gekümmert, man informiert so, ne, ja. Und Information baut dann ja auch immer so ein schlechtes Gefühl auch ab. Das finde ich total gut, also an der Stelle kann man ja dann auch nur sagen, es macht ja auch Sinn, denn die Daten mal zu analysieren und vielleicht dann auch mal zu gucken, welche Produkte gehen vielleicht auch an bestimmten Wochentagen ganz gut, wo muss ich vielleicht ein größeres Lager für bereitstellen, einfach weil wir das auspuffern müssen oder. Also die intelligente Arbeit mit Daten wird, glaube ich, auch im Einzelhandel Einzug finden und das aber auch so weit vereinfachen, dass man halt auch auf Filialebene besser seine Bestände checken kann, als das bisher der Fall war. Ne? Das stimmt auf jeden Fall. Wünschst du dir irgendwie noch mehr Unterstützung durch die Politik, was Digitalisierung angeht? Oder hast du so das Gefühl, du als Unternehmer bist da eigentlich ganz gut unterstützt?
Also ich fühle mich als Unternehmer, muss ich doch sagen, eigentlich ganz gut unterstützt.
Das sagst du aber nur, weil du nicht auf eine schnelle Internetleitung angewiesen bist.
Also mittlerweile, ja gut, da müssen wir anders anfangen. Also Ich fühle mich mittlerweile ganz gut unterstützt. Es gab mal so ein Worst Case aus Steinmeck, wo du gerade sagst, schnelle Internetleitung. Es gab Zeiten, die Politik sagte, Digitalisierung, yippie-ay-yay, und wir müssen jetzt alle digital werden und wir haben alle überall schnelles Internet. Und dann sitzt du in Oststeinbeck, das ist so ein Speckgürtel von Hamburg, kurz vor Bild steht, irgendwo da die Ecke. Und dann sitzt du da in einem Edeka-Markt und denkst so, yippie-ay-yay, ich habe nur ein Mbit. Und du willst alles machen, digital mit Tablet arbeiten, Lieferservice ausbauen, effizienter werden und so weiter. Und dann rufst du diese Telekommunikationsfirma an und sagst, ich baue eine schnelle Internetleitung. Und dann sagt der von dem Telefonanbieter einfach, naja, also das Maximale, was wir rauskriegen, ist 5 Mbit. Und alleine, um eine Telefonanlage digital betreiben zu können, also bei mir im Markt auf jeden Fall, hätten wir eine 16.000er Mbit-Leitung gebraucht. Und die gab es zwar da irgendwo, aber das Haus war nicht an dem Verteilerkasten angeschlossen. Das Haus, was wir da hatten oder da immer noch sind, Da gab es einen Verteilerkasten, der ist 600 Meter vom Gebäude weg. Da waren wir angeschlossen. Da gab es keinen freien Port, keine freie Leitung. Aber es gab einen, der 100 Meter weiter weg war vom Haus. Da hätte es auch 100 Mbit gegeben, aber da war das Haus nicht angeschlossen. Und da sage ich dann so, wenn wir alle schon auf Digitalisierung gehen, warum muss ISDN abgeschaltet werden, so schnell? Warum dieser Umstieg auf DSL, wenn es eigentlich infrastrukturmäßig gar nicht möglich war? Weil das war ja eigentlich nur die ISDN-Umstellung. ISDN wurde einfach abgeschaltet und ich hatte auf einmal nur noch ein Mbit. Vorher hatte ich ein bisschen mehr und dann war ISDN halt weg. Und dann war 4 Monate kein Telefon und nix.
Ja, und das ist schon unangenehm, muss man sagen. Ich meine, es geht jetzt natürlich ja nicht darum, dass man in, keine Ahnung, irgendwo im Nirgendwo ist, sondern es geht darum, dass man in einem Industriestaat lebt, im direkten Einzugsgebiet einer Großstadt und keine vernünftige Anbindung ans Internet hat, mit einer zeitgemäßen Geschwindigkeit. Wir haben ja auch das gleiche Problem hier in Wilhelmsburg und hier auf der Veddel gehabt. Wir wollten Voice-over-IP einführen und unser IT-Dienstleister hat gesagt, schöne Idee, tolle Technik, funktioniert bei euch nicht. Dann haben wir gesagt, wieso das denn nicht? Ja, eure Internetleitung ist nicht schnell genug. So, ja. Wie geht das denn? Wir sitzen im Hafenrandbereich, also das muss ja wichtiger für Hamburg als der Hafen geht ja nun kaum. Ne? Warum ist denn hier das Internet? Warum? Keine Ahnung. Aber es ist nun einfach so und das stimmt. Unsere Internetleitung ist nicht schnell genug gewesen. Wir mussten uns eine Richtfunkantenne aufs Dach setzen, um Voice-over-IP realisieren zu können. Und da sprechen wir nicht davon, dass wir irgendwie 2003 Voice-over-IP einführen wollten, sondern wir haben es 2016, glaube ich, eingeführt oder 15 oder so.
Also 2017, 2018, ja.
Ja, aber also in einer Zeit, wo das eigentlich Standard hätte sein sollen. Und da wurde viel, viel verpennt. Ne? Also der Glasfaserausbau, der ist einfach viel zu weit abgeschlagen und da braucht es einfach noch mehr Unterstützung und vielleicht auch eine andere Idee. Weil an der Bandbreite scheitert so viel.
Ja, das definitiv. Also ich kam mir auch in Oststeinbeck dann demnach so vor, als ob ich so ein kleiner Indianer wäre mit so einem Lagerfeuer und Rauchzeichen geben sollte.
Ja.
Ja, das war so ein bisschen das Negative, ja.
Ja, es ist auch, aber dieses Spannungsfeld, ne, das, was du ja eben so ein bisschen angerissen hast, das höre ich von ganz, ganz vielen. Wir haben Kunden im Sauerland, ne, die so als Hidden Champion gelten, die machen so Befestigungstechnik. Die produzieren Kram, wo ich vorher nicht wusste, dass man das braucht oder dass es das überhaupt gibt. Ja. So, aber die verschiffen weltweit und die haben so geile Ideen, die sind mega innovativ und die haben dann ihre Produktionsflächen ausgeweitet und wollten dann halt auch im Bereich Smart Factoring ein bisschen was machen und sind dann in ein Gewerbegebiet gegangen, wo sie dann gedacht haben, okay, hier wird alles neu erschlossen, total cool, ne? Da können wir quasi so einen zweiten Start hinlegen und sehr intelligent unsere Fabrik erweitern. Und für dieses ganze Gewerbegebiet, wo knapp 1.000 Arbeitsplätze geplant waren, ne, gab es eine 25.000er Leitung. Für 1.000 Arbeitsplätze. So, und dann haben die gesagt, ja, das können wir uns in die Haare schmieren. Wie sollen wir denn hier irgendwas digitalisieren mit dieser Bandbreite? Da werden wir halt nichts. Ne? Und solche Dinge, das erlebt man leider immer wieder. Und da ist dann Anspruch und Wirklichkeit klafft auseinander.
Ja, also wie Old Shatterhand und Rauchsignale geben.
Ja. Ja, zum Ende unserer Interviews gibt es natürlich immer die schnellen Fragen in 60 Sekunden. Dabei geht es darum, kurze Fragen, also das sind meistens so Sachen wie Helmut Kohl oder Helmut Schmidt und man muss sich dann ganz schnell für eins von beiden entscheiden. Ich stelle die Fragen, du entscheidest dich für eine Sache, antwortest und wir kommen zur nächsten Frage. Es geht darum, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Der erste Platz ist bisher dreimal erreicht worden von Markus Höfemann, von Dennis Bethke und Tim Christensen, also zwei Sitra-Leute auf dem ersten Platz. Freut mich persönlich natürlich, aber Markus hat auch gut abgeliefert. 28 Fragen ist also das Ding, was man knacken muss. Christian, bist du bereit für deine 60 Sekunden?
Ich bin jetzt wohl bereit für meine 60 Sekunden.
Dann starten wir mal. Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Netflix oder Fernsehen?
Netflix.
Elbe oder Alster?
Elbe.
Drinnen oder draußen?
Draußen.
Post-it oder per App?
App.
Autobahn oder Landstraße?
Autobahn.
Gut und günstig oder gut und teuer?
Gut und günstig.
Android oder Apple?
Apple.
Sport oder Couch?
Sport.
Was darf beim richtig guten Frühstück am Sonntag nicht fehlen?
Eier.
Strand oder Stadtrundfahrt?
Strand.
Pepper oder Prepper?
Pepper.
Trinken oder fahren?
Trinken.
Kino oder Theater?
Kino.
Oktoberfest oder Karneval?
Oktoberfest.
Campen oder Hotel?
Campen.
Elektro oder Klassik?
Elektro.
Bier oder Wein?
Bier.
Apfel oder Birne?
Birne.
HSV oder St. Pauli?
HSV.
Butter oder Margarine?
Butter.
Termine oder kreatives Chaos?
Kreatives Chaos.
Sommer oder Winter?
Winter.
Nord- oder Ostsee?
Ostsee.
Ah, das war es leider schon. 24 Fragen, damit bist du auf dem vierten Platz, zusammen mit Carsten Owens von der CDU.
War nur, weil du gestottert hast.
Ich habe nicht gestottert. Aber netter Versuch. Ich versuche das eigentlich immer jede Woche gleich so hinzubekommen.
Das war doch gut.
Ein vierter Platz ist doch großartig.
Ja, mit HSV und St. Pauli hast du mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
Ja, aber das muss man, wenn man in Hamburg oder im Umland, da muss man sich festlegen. Ja.
Und dann als Bayer.
Oder sagen beides. Das haben auch einige gemacht. Das
war ja nicht die Fragestellung.
Nee,
war ja
entweder oder. Finde ich auch gut, dass du das gemacht hast. Also, dass du denn da dich auch festgelegt hast. Da scheiden sich natürlich die Geister dran, ne? Um Gottes Willen. Christian, vielen Dank für deinen Einblick in die Digitalisierung im Einzelhandel. Wir sehen auch bei dir natürlich, dass wir Mitarbeiter mitnehmen müssen, dass wir viel erklären müssen, ne? Aber dass diese neuen Technologien eines vor allem bietet, und das sind Vorteile. Vorteile für unsere Mitarbeiter und auch Vorteile für unsere Kunden. Und das sollte uns natürlich so ein bisschen auch motivieren und begeistern, diesen Weg weiterzugehen.
Genau.
Christian, vielen Dank für das angenehme Gespräch. Nächste Woche eine weitere Folge, auch Digitalisierung im Mittelstand. Wir wollen uns ein bisschen mit der Arbeit im Homeoffice auseinandersetzen. Ist natürlich für dich jetzt eher schwieriger, mit deinen Mitarbeitern im Homeoffice zu arbeiten. Aber vielleicht können wir da auch den einen oder anderen Impuls geben.
Ich kenne einen Mitarbeiter.
Deswegen, ihr Lieben, bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche und tschüss.